herzlich willkommen zum heutigen TV-Podcast. Ich habe einen Gast, der ist uns heute aus Hamburg zugeschaltet. Und er hat mir schon gesagt, dass er als Schallisolierung in seinem Büro Kaschmir-Pullis aufgehängt hat. Jetzt weiß man wahrscheinlich schon, worum es geht oder um wen es gehen könnte. Also, es geht um Valentin von Arnim. Ganz herzlichen Dank, Valentin, dass du dir Zeit nimmst. Herzlich willkommen im TV-Podcast.
Danke, liebe Silke. Ich freue mich.
Die Zukunft der Mode ist zirkulär. Und auch in der TW40 The Sustainable Fashion Issue dreht sich alles um nachhaltige Mode. Der Fokus dabei? Best Practices und Innovationen, die den Weg in eine grünere Zukunft weisen. Sichern Sie sich jetzt Ihren Anzeigenplatz bis zum 25. September und platzieren Sie Ihre Marke in diesem zukunftsweisenden Umfeld. Mehr Infos dazu gibt es unter www.textilwirtschaft.de/issues.
Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Wir haben ja ein bisschen hin und her geplant, aber es geht alles. Ja, lieber Valentin, ich stelle dich mal so ein bisschen vor. Du leitest ja seit knapp 20 Jahren das Unternehmen an der Seite deiner Mutter. Sie ist ja auch die Namensgeberin des Unternehmens. Hat es vor knapp 50 Jahren gegründet, ist mit selbstgestrickten, farbenfrohen Intarsienpullis gestartet, bevor ihr dann jetzt auf hanseatisches, unifarbenes, ja, Kaschmir-Understatement umgeswitcht seid, also schon in den Anfängen. Heute seid ihr der feste Bestandteil in vielen High-End-Sortimenten. Ihr bedient weltweit, glaube ich, so rund 200 Händler. Habt eigene Stores auf Sylt, in Wien und München und einen Online-Store, ne, den ihr jetzt auf zunehmend mehr Länder freischaltet.
Absolut.
Stimmt so?
Stimmt so. Also ich meine, ich glaube, kannst du auch fast von überall bestellen. Das sind dann natürlich mal die klassischen Zollfragen. Wir liefern zollfrei, also sozusagen DDP, die Schweiz in die USA. Das haben wir sozusagen drin, aber noch nicht nach, sagen wir mal, Kanada. UK beliefern wir auch DDP. Also das sind sozusagen die aktiven Märkte, wo wir dann auch die Retouren und Zölle covern. Die anderen Märkte muss das der Empfänger machen.
Heute wollen wir ja nicht so klassisch über das Business reden, sondern vielleicht auch mal so eine Facette, die bei eurem Unternehmen ja so ein bisschen besonders ist. Wie es so ist, wenn man in ein Business einsteigt, als Sohn einer Mutter mit einer sehr starken Persönlichkeit, wie das alles funktioniert. Du hast sehr, sehr viele weibliche Mitarbeiterinnen, wie man da so ja am besten das Business leitet und auch agiert. So ein bisschen Valentin von Arnim allein unter Frauen. So, das ist so ein bisschen unser grobes Motto, würde ich sagen, oder?
Man lernt viel, auf jeden Fall.
Das ist doch schon mal ein sehr guter Ansatz, auf dem lässt sich aufbauen. Ja, also, wie ist das denn gewesen, Valentin? Euer Firmensitz in Hamburg, Harvestehude, so eine ganz schöne Villa, wie man ja weiß, ist ja auch zugleich dein Zuhause gewesen immer. Du bist da aufgewachsen. Wie war das denn, in so einem Modeunternehmen aufzuwachsen? Keine Ahnung, hast du mit Kaschmirknäulen gespielt oder mit Stricknadeln Mikado veranstaltet? Wie war das so als Kind?
Tatsächlich ja. Aber ich glaube, das größte Thema war immer, wenn ich nach der Schule nach Hause kam, habe ich mich oft zu den Designern an den Tisch gesetzt. Und da gab es natürlich riesen kistenweise Buntstifte und habe gemalt. Also früher, ich glaube, irgendwo bei meiner Mutter hängen auch immer noch so Pullover-Designs von mir, als ich 5, 6, 7, 8 war. Ich glaube, also meine kreativste Zeit war, glaube ich, wirklich so Alter 5, 6, 7. Irgendwann habe ich versucht, realistisch zu werden. Und das Zeichentalent ist mir leider nicht geschenkt worden vom lieben Gott. Aber als man noch so gemalt hat wie ein kleines Kind und so richtig frei kreativ, die sind wirklich cool geworden, die Bilder. Aber
also, oh komm, warst du ein talentierter Designer eigentlich, Valentin?
Ich glaube, ich war kreativ. So, ich konnte immer irgendwie ein bisschen anders denken und Dinge anders gestalten. Ich hatte nur überhaupt kein Zeichentalent. Also so, wenn ich jetzt dich zeichnen würde, so, das würde kein Mensch erkennen. Also das würde ich lange versuchen, das ist wirklich furchtbar. Und es gibt Menschen, die können mit 8 Strichen Silke zeichnen. Aber ich glaube, so räumlich in Farben und solchen Themen zu denken, das hat mir riesen Spaß gemacht. Also ich war immer sehr bunt und wild und irgendwie Materialien verbunden. Und da bin ich wirklich aufgewachsen. Also da an den Tischen zu sitzen bei den Designern und zu malen. Du weißt ja, Iris war alleinerziehend und dadurch war eben Firma auch gleichzeitig zu Hause. Und die Pullis lagen da rum und das war völlig normal. Weißt du, am Anfang waren das, glaube ich, mal 5 Mitarbeiter, dann waren es 10, dann waren es 15, dann 20, dann wurde das Haus größer, dann waren es 30, also es wurden immer mehr. Das war so normal. Und da waren zu der Zeit, bevor ich nach Amerika gegangen bin, nur Frauen. Also ich war wirklich der einzige Junge in diesem ganzen Haus. Und wenn man so aufwächst, dann glaube ich so mit 18, 19 war ich dann, als ich mein Abi habe, da wollte ich einfach raus. da wollte man weg von seiner Mutter, da wollte man weg von der Firma und allem. Oder man hatte, vielleicht hatte ich auch den Drang, das kam natürlich auch durch Iris, zu sagen, okay, ich muss jetzt hier mein, einfach mal ein eigenes Leben leben und weg. Das war aber auch irgendwie, ich glaube, sie wollte das auch. Und das war irgendwie sehr natürlich. Dann bin ich ja nach Amerika gegangen und habe Kunstgeschichte studiert. Das hat schon Sinn gemacht und war auch einfach richtig schön.
Aber du warst ja dann auch Banker. Du warst, bevor du dann ins Unternehmen eingestiegen bist, warst du Investmentbanker. Das ist ja also ganz die andere Richtung, dann die total sachliche Richtung. Wie kam das und wie kam es dann, dass du tatsächlich ins Unternehmen deiner Mutter eingestiegen bist?
Weißt du, ich wollte immer Banker werden. Also ich glaube auch schon mit 5. Ich hatte ja keinen Vater und die beiden Väter meiner beiden besten Freunde waren beiden Banker und die waren so wie Ersatzväter. Und irgendwie hatte sich das bei mir wahnsinnig tief eingeprägt, dass ich das unbedingt machen wollte. Wirklich, als die anderen noch Kapitän und Feuerwehrmann werden wollte, wollte ich schon Banker werden. Damals dachte ich, glaube ich, das heißt Geld zählen und wie Donald Duck da in so einem Tresor sitzen. Aber irgendwie ging
Dann würde ich dich jetzt ja fragen, kannst du jetzt jede Menge Geld zählen, weil du jede Menge Kaschmir verkaufst?
Also da ist noch ein bisschen Platz im Geldspeicher. Er ist noch nicht voll. Ich mochte auch Zahlen. Also ich hatte irgendwie das Glück, dass Zahlen mir relativ einfach fielen. Und deshalb machte das irgendwie, ich hatte auch Spaß an Statistik, so Sachen, die andere doof finden. Das war irgendwie so klar für mich, dass ich es machen wollte, dass ich dachte, dann muss ich nicht auch noch studieren. Und irgendwie war das immer so eine, ich hatte eine ganz tolle Patentante, Ursel Hatje, ich weiß nicht, ob der Hatje Verlag etwas sagt, und die nahm mich immer mit auf so Reisen nach Paris und nach London und nach Venedig und zeigte mir Kunst. Und so lernte ich das irgendwie kennen, dass das irgendwie so eine große Leidenschaft war, obwohl ich das eigentlich nie beruflich machen wollte. Und da kommt natürlich dann Amerika ins Spiel, wo du so dieses tolle Studium Generale hast, Liberal Arts, und andere Dinge studieren kannst, als die du später machst. Und das hatte mich auch so wahnsinnig gereizt. Und deshalb ging ich dann nach Amerika und wollte aber immer Banker werden. Hab das ja dann auch gemacht und saß da 85 Broad Street, das war die Zentrale da von Goldman in New York. Das war auch eine geniale Zeit, aber wenn du 23 bist, in New York lebst, das ist so ein bisschen Geld rein, Geld raus. Alles, was du verdienst, haust du auch sofort wieder raus. Und das macht natürlich einfach unendlich Spaß. Arbeit ist dich zu Tode, aber das macht auch nichts, weil es ist völlig, macht Spaß. Also du bist ja so in so einem Team und in so einer genialen Stadt, die alles gibt und alles nimmt und alles gibt, was man so gerne geben möchte und Spaß hat. Aber du merkst natürlich auch irgendwann, ich habe das 4 Jahre gemacht dort, und dann kam eben der Anruf irgendwann von Iris, die meinte, du interessierst dich eigentlich fürs Unternehmen. Und ich glaube, sie steckte damals in so einer Midlife-Crisis, wie man vielleicht nach 30 Jahren gleichen Job irgendwann hat, und fragte einfach nach. Das war auch gar kein Druck, sondern so, hast du eigentlich Interesse? Weil komischerweise hatte sie in unserer Kindheit, oder meiner Kindheit, wir haben das Thema nie besprochen. Ich glaube, auch wie so Mütter manchmal sind, sie wollte mich weder unter Druck setzen und gleichzeitig, ich glaube, sie wusste auch gar nicht, ob sie es so cool findet, wenn man als Mann in der Mode arbeitet. Ich glaube, sie dachte immer, ein Mann müsste irgendwas anderes machen. Deshalb hat sie das nie jetzt so vorbereitet. Und so kam es, dass wir irgendwie dann zum ersten Mal, das war 2006, darüber sprachen. Und sie meinte auch so ein bisschen so, war auf so einem Punkt, ja, wenn du jetzt nicht kommst, dann suche ich mir strategische Alternativen. Und formulierte das
noch. Da war dann doch ein bisschen Druck im Spiel, oder
wie? Da war dann wahrscheinlich
wie?
Doch ein bisschen Druck im Spiel, ja. Weil ich dann tatsächlich, ich habe ja wirklich innerhalb von 3 Monaten meinen Job gekündigt und bin nach Hamburg gekommen.
Das ist ja schon schnell. Dann hast du die Entscheidung sehr, sehr schnell getroffen. Oder was hat dann den Ausschlag gegeben?
Ja, ehrlich gesagt hatte ich vor, noch ein MBA zu machen und hatte auch so einen Platz da in Cambridge in Boston und ich dachte, okay, bevor ich das jetzt mache, gehe ich nochmal 6 Monate zurück. Aber dann bin ich halt hier geblieben. Ich war aber auch zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, wenn du das 4 Jahre machst bei Goldman, du merkst irgendwann, das macht zwar irren Spaß, New York, aber es geht wirklich nur ums Geld. Es geht einfach darum, mehr Geld zu verdienen. Und wenn du viel Geld verdienst, geht es darum, noch mehr Geld zu verdienen. Und alles andere sind schöne Marketing-Phrases, die es gibt. Es geht um die Kohle. Und ich glaube, irgendwann, das bekommt man dann so mit, dass ich dann auch verstanden hatte, hey, it's not what I really love and not what I'm really gonna be proud of. Und ich war auch ready to do something else. Also es kam auch so zusammen. Und dann ist natürlich irgendwie, wenn du da so aufgewachsen bist zwischen diesen Pullis und den Buntstiften und das, was du, dass du etwas anfassen kannst und dass du Frauen siehst, die das tragen und dass das Menschen glücklich macht und du dieses Produkt hast, das ist alles schon ziemlich cool. Also das kommt dem schon sehr nahe, was aufregend ist, auch wenn man, das war natürlich am Anfang alles sehr naiv. Ne? Also so, ich hatte wirklich keine Ahnung. Also ich war wirklich.
Also ist es nicht ganz so idyllisch in der Modebranche, musst du feststellen mit der Zeit. Also nicht nur farbenfroh und bunt.
Also das ist das eine. Es ist was lustig, alle denken immer, die Modewelt sei so glamourös. Es gibt einen kleinen Glamour-Faktor, aber der ist auch relativ klein. Das andere war, dass auch was so meine Aufgabe und meine Verantwortung und Dinge sein sollte, dass ich dachte, ja, das könnte ich einfach so. Ich kann ja irgendwie alles und deshalb kann ich das so, kann man da so manchmal rein. Und das war natürlich also Pustekuchen. Also ich hatte natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung und deshalb bin ich da auch ziemlich ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Also müsste man natürlich sich erstmal reinarbeiten.
Ja, dann erzähl doch mal von deinen Anfängen. Also wie war das in den Anfängen? Hattet ihr eine klare Aufgabenteilung? Was solltest du übernehmen? Und ja, was hat funktioniert, was hat nicht so funktioniert?
Leider nicht. Also leider gab es keine klar formulierten Ziele. Das hätte man machen müssen. Und das ist auch eine spezielle Thematik Mutter-Sohn, glaube ich. Also ich hatte meine ganzes Leben davor relativ alleine gestaltet und sie war da ziemlich uninvolviert und es funktionierte. So, und das also Schule, Studium, Job und das alles lief also ziemlich gut und man musste oder Iris musste sich irgendwie nie Gedanken machen oder irgendwie eine Hand heben. Und dann fangen natürlich Mütter gerne an, vielleicht tun das auch Väter, ich habe jetzt eben eine Mutter, ihre Kinder ein bisschen zu idealisieren und denken natürlich dann, die sind also Superstars und die können wahnsinnig viel, weil das war ja alles irgendwie so ganz toll. Und dann kommen die halt plötzlich ins eigene Familienunternehmen und dann werden die plötzlich mit der Realität konfrontiert, dass ich eben doch nicht alles kann und so viel eben auch nicht. Und wenn man dann nicht so genaue Ziele formuliert, also es ging dann los, dass ich irgendwie sagte, ja, such dir doch was. Und dann habe ich mir irgendwas gesucht und dann kam danach, ja, aber das ist doch gar nicht wichtig. Aber nur wurde es halt nicht vorher genau kommuniziert. Das schaffte schon ein bisschen Diskussionsbedarf. Und dann haben wir natürlich irgendwann, habe ich mich hier mehr im internationalen Vertrieb, also erstmal Vertrieb, internationalen Vertrieb, dann Marketing. Also so gewisse Aufgaben habe ich dann doch da übernommen. Das funktioniert natürlich alles noch nicht so ganz und es braucht dann etwas Zeit. Es ist dann so ganz wichtig, und selbst natürlich auch die Mutter denkt dann plötzlich, Gott, was habe ich falsch gemacht? Der kann ja doch nicht so viel. Kommt das Verantwortungsgefühl der Mutter. Und dann müssen irgendwann gewisse Erfolge her. Und Gott sei Dank haben sich dann gewisse Dinge entwickelt. Ich glaube, es geht dann tatsächlich echt über echte Erfolge, echte Momente, die dann irgendwie ein bisschen wieder Vertrauen schaffen. Und auch, dass ich erst reinkommen musste. Also so, weißt du, kommst aus New York, da macht kein Mensch Lunch. Wenn du ein Meeting um 9:30 Uhr abends willst, dann hast du ein Meeting um 9:30 Uhr abends. Kannst du mal hier vorschlagen. Komm, wir treffen uns heute Abend um 9:30 Uhr. Also so als völlig normal. Das ist,
oder. Hat nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert. Oder Lunch. Also so, Lunch, hol dir ein Sandwich, setz dich an den Schreibtisch und dann besprechen wir das. Und auch jetzt nicht nur heute, sondern auch schon vor 20 Jahren ist das einfach eine völlig andere Welt. Und auch die Kommunikation, die man untereinander, miteinander hat, ist eine andere. Das musste ich schon noch lernen. Und Gott sei Dank, jetzt bin ich ja lang dabei, wurde es dann immer ein bisschen besser.
Interessieren Sie sich für die Zukunft der Mode? Die TW40 The Sustainable Fashion Issue zeigt, wie nachhaltige Mode schon heute Realität wird. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Marke als Vorreiter für Nachhaltigkeit zu positionieren und sichern Sie sich jetzt Ihren Anzeigenplatz bis zum 25. September. Mehr Infos unter www.textilwirtschaft.de/issues.
Also Goldman Sachs Attitude konntest du nicht einführen bei Iris von Arnim.
Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Aber konntest du dich emanzipieren von deiner Mutter oder war das sehr schwer? Weil sie ist ja klar schon die Persönlichkeit, die mit dem Unternehmen verbunden ist. Ihr Name steht da dran. Sie ist alles in dem Unternehmen. Wie macht man das und wie gelingt einem das dann, da reinzukommen?
Schwer. Langer Weg, viel dicke Haut. Und dann natürlich auch eigene Erfolge. Also ich glaube, wir sind dann nach Paris gegangen auf die Messe und haben Gott sei Dank dort Kunden gewonnen, internationale. Ich konnte dann, Stylebop war damals so der wichtigste Online-Händler, begeistern. Dann kam die Phase, als wir mit Claudia Schiffer 2 Jahre zusammengearbeitet haben und eine Kollektion mit ihr gemeinsam gemacht hatten. Und dann haben wir eine Marketingabteilung aufgebaut. Das hatten wir vorher gar nicht. Plötzlich erzählte dann Florian Braun, weißt du, dass jüngere Kunden Iris von Arnim kaufen und sich da doch was tut. Also so, dass diese schrittweise bilden. Als das dann so das Feedback an Iris kam, das half natürlich, dass gewisse Dinge sich wirklich verändert haben. Dass der Webshop hat noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ich glaube, den haben wir erst 2013 gelauncht. Aber schon vorher kam dann diese Wahrnehmung, dass sich da etwas verändert, dass die Kollektion etwas klarer aufgestellt wird, nicht nur aus Einzelteilen, sondern aus ganzen Looks besteht. Und diese Forderung, dass man auch eine Message hat, also wer sind wir, wie ist unsere Mission, was ist unsere Story, also diese Themen, das Iris hat ja alles, das war ja auch ihre große Stärke, aus dem Bauch heraus gemacht. Wenn du Iris von Arnhem bist, dann musst du ja auch nicht jemanden fragen, wer ist Iris von Arnhem, sondern du bist Iris von Arnhem. Du kannst alles aus dem Bauch machen, weil alles, was du machst, ist authentisch. Nur irgendwann, wenn du mehr Mitarbeiter hast und Leute im Marketing-Team und Leute im Design-Team, heute sitzen da 7 Leute im Design, die brauchen schon eine gewisse genauere Angabe als nur alles aus dem Bauch heraus. Und so haben wir das versucht, natürlich dann stückweise zu professionalisieren.
Und hat sie sich denn von Beginn an machen lassen? Ja, oder habt ihr dann auch viel gestritten und diskutiert? Wie war das?
Klar, du, das ist, ich meine, was Leute aus anderen Familienunternehmen kennen, das ist sehr normal.
So, ja.
Sie ist, also dass das alles ganz sauber, also sauber ist es, aber sagen wir mal ganz ruhig und abgeht. Dafür ist natürlich auch zu viel dabei. Und ihr ist natürlich der viel emotionalere Mensch, aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl. Also wenn sie ein Problem hat, dann nimmt sie einen Telefonhörer. Sie sagt, oh, ich habe ein Problem, dann nimmt sie einen Telefonhörer in die Hand und ruft an. Und ich würde erstmal sagen, mal ganz kurz, was wollen wir eigentlich erreichen und was ist unsere Strategie, um dieses Problem zu lösen? Also müssen wir noch erstmal eine halbe Stunde nachdenken und Iris ruft sofort an.
Ist ein bisschen, also nicht erstmal drüber schlafen, nee, sondern.
Nicht erstmal drüber schlafen, sondern sofort. Und ist dann natürlich einfach extrem spontan. Und das kann manchmal funktionieren, weil sie natürlich auch mit einer irren, sozusagen, Autorität und Stärke da auftritt. Die kann schon Verhandlungen sehr gut führen. Aber mehr, weil sie einfach dann auch keine Gegenverhandlung zulässt. Also es ist dann eher take it or leave it Verhandlung. Da ist natürlich Valentin jemand anders. Oder auch so klassische Themen, so Meetings. Ich finde, wenn wir Meetings haben, dann sollten die also 45 Minuten, maximal eine Stunde dauern. Die Leute müssen vorbereitet sein, es muss eine Nachbereitung geben. Iris hat am liebsten 5 Stunden Meetings mit 8 Leuten da drin und möchte in die Tiefe gehen. Und für sie ist das in Tiefe gehen halt richtig einsteigen. Also jeder muss das Produkt anziehen, jeder muss es spüren, jeder muss was sagen und dann bestimmt sie wieder und muss es jeder wieder von der Seite und alle müssen zuhören und alle sind dabei und dann wird da also stundenlang über die kleinsten Details da drüber nachgedacht, diskutiert. Ich drehe da durch. Aber wir sind halt unterschiedliche Menschen. Ich komme aus einer sehr rationalen, strategischen Welt und Iris aus einer sehr sozusagen authentischen, leidenschaftlichen, gefühlvollen Welt. So.
Und worüber diskutiert ihr am leidenschaftlichsten? Sind es da eher dann so Modefragen oder sind es eher Business-Themen?
Nee, Modefragen diskutieren wir gar nicht so viel. Interessanterweise ist Iris auch, sie verwehrt sich ja null Veränderung gegenüber. Also für sie ist das Allerschlimmste, wenn du es so machst wie gestern. Also es muss sich immer was verändern. Es muss neuer Anspruch rein. Dinge dürfen niemals so gemacht werden wie vorher. Und sie würde jetzt auch nicht behaupten, dass sie weiß, was heute die 35-Jährige liebt und gerne trägt. Sie würde immer sagen, ich weiß, was der beste Pullover ist und ich weiß, wie man den macht. Und ich kann diesen, was wir, wovon wir so gerne sprechen, den Forever Sweater, den kann sie machen. Also der ist Teil, was sein Leben lang hält, die Glaubwürdigkeit besitzt, alle Trends überhaben ist, so. Das ist.
Wie sieht der aus, Valentin, für alle, die ihn noch nicht kennen?
Der Forever Sweater.
Yes.
Ah, der hat natürlich eine Patentrippe, ist aus Stonewashed, ist ein bisschen lässiger geschnitten. Das ist dein Begleiter, den du am liebsten jeden Tag anziehst. Weißt du, dein Lieblingsteil, okay. Wo du immer richtig, wenn du auf eine Reise gehst und einen Koffer hast und du fühlst dich wohl, dass der da drin ist, weil du sagst, ja, da ist mein Iris-Pulli da drin. Es kann auch mal eine Jacke sein. Meistens sind es Pullover. Naja, also das kann sie, aber sie ist offen gegenüber der Thematik, okay, wie kurz muss das Teil, wie überschnitten dürfen die Ärmel sein, das ist gar nicht so das, worüber wir diskutieren. Ich glaube, wir diskutieren mehr über die Länge von Meetings oder die Anzahl an Leuten, die im Meeting drin sitzen müssen. Zielvorgaben, ich liebe Zielvorgaben, ich finde sie extrem wichtig, Klarheit zu schaffen. Da kommt Iris wieder sehr aus dem Bauch heraus, dass man Dinge verändern möchte. Also da eine strategische Übereinstimmung zu finden, ist manchmal nicht ganz so leicht. Wir diskutieren natürlich über Mitarbeiter. Die Zeiten haben sich verändert. So, also für Iris kannst du deine Arbeit nur am Schreibtisch erfüllen. So, sie kommt natürlich auch in einer Zeit, wo...
Kein Homeoffice.
Nein, um Gottes Willen. Also wir haben Homeoffice und wir geben das. Wir tun das bei uns einen Tag pro Woche. Das halten wir für richtig. Also wir glauben generell, das tue ich auch daran, dass ein Unternehmen besser funktioniert, wenn man beisammen sitzt, weil es so wichtig ist, dass das Marketing mit den Designern zusammensitzt, dass die Vertriebler im Design sitzen, dass die Produktionsleute auch direkt im Webshop sitzen und sehen, was wiederkommt. Also dieser Austausch, dass die Marketingleute mit ihre Kampagnen entwickeln mit den Vertriebsleuten, weil die halt das direkte Feedback haben vom Handel, vom Retail. So dieser Austausch, so lernst du. Ich glaube, dieses sich weiterentwickeln und lernen, hier entsteht ja alles in diesem Haus und alles gemeinsam. Und das ist eben so wichtig, dass man zusammensetzt. Deshalb glaube ich auch sehr daran. Trotzdem ist es Teil dieser Zeit und gibt es Momente. Wir haben ja hauptsächlich größere Büros, also so viele Leute haben keine Einzelbüros hier. Dann gibt es Momente, in denen du deinen Job auch besser mal zu Hause machen kannst, weil du dir eine Kampagne überlegen musst, weil du Texte schreiben musst, weil du sein, deshalb einen Tag die Woche, das ist sozusagen unsere offizielle Regelung, das geht. Aber auch das ist für Iris schwierig. Sie braucht die Leute hier und neben sich. Und das führt manchmal schon zu Diskussionen zwischen uns.
Ist sie denn selbst noch jeden Tag da? Und jeden also Tag. Mischt sich auch total ein? Also ist sie noch total im Game?
Du, sie sagt, und das ist auch so, sie hat zwei Kinder und das ist die Firma und ich. Wahrscheinlich auch in der Reihenfolge. Ich kann darüber lachen, weißt du, wir sind eine Zwei-Mann-Familie und Blut ist sehr eng, deshalb ist das alles in Ordnung. Aber es ist, weißt du, es ist ihr Leben, ihr Lebenswerk, das hat sie geschaffen und aufgebaut und sie hängt da dran und sie wird auch nie aufhören. Sie wird niemals sagen, heute ist mein letzter Tag oder ich gehe jetzt raus, sondern das ist ihr gesamter Lebensinhalt und es gibt Dinge, die kann sie extrem gut. Die ist immer noch, also was Technik angeht und Konstruktion von Teilen, wahnsinnig gut. Farben, welche Farben? Es gibt 2000 verschiedene Rottöne. Und den richtigen auszusuchen, wie er passt, da ist sie wahnsinnig gut. Wie Farben zusammenpassen, wie Formen zusammengehören. So, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und da ist sie auch ein richtig großer Asset für uns. Und auch, weil sie das so wiedergibt, dazu der ihr ganzer Charakter und auch ihr Mut. Und dann gibt's natürlich Themen, wie sich die Zeiten verändert haben, wo wir diskutieren. Also wie Homeoffice und Meetings und Zielvorgaben und Digitalisierung. Und wie viel Geld stecken wir in digitale Kampagnen in Amerika oder in Mitarbeiter im E-Commerce versus Mitarbeiter in Design und Produktion. Und Digitalisierung ist teuer. Und Digitalisierung bringt nicht von Tag 1 direkt wahnsinnig viel Umsatz. Weil Digitalisierung ist nicht nur, ich verkaufe einen Pullover online, wie brauchen wir jetzt hier keinem zu sagen, es sind alles Profis, sondern es sind sehr viele Schritte zwischen Kommunikation und Daten und das Pflegen von Daten und das Nutzen von Daten ist aufwendig. Das Entwickeln von AI, wie wir das einbinden, so sind alles wahnsinnig wichtig und nicht alles führt eben sofort zu Resultaten. Also du musst Content generieren für Instagram, aber Instagram ist in unserem Segment kein großer Verkaufskanal. Also kaum einer Social-Media-Kanäle. Das finden wir immer sehr lustig, wenn irgendeine Influencer es trägt und dann kriegst du eine Order aus Stockholm oder Oslo. Freust dich, ist lustig, aber es ist im Luxussegment kein relevanter Vertriebskanal sozusagen. Und
deine Mutter hat auch mal in einem Interview bei uns gesagt, dass sie nicht so ein großer Social-Media-Fan ist, um das jetzt mal so zu formulieren.
Es ist ein Teil des Ganzen. Man darf es nicht überbewerten, aber es ist ein wichtiger Teil. Es ist ja auch mittlerweile die Visitenkarte. Also wenn du in Amerika auf Akquise bist für Wholesale-Kunden dort, das Erste, was sie sich anschauen, ist der Instagram-Account. Also die gehen nicht erst auf die Webseite und gucken sich das an, sondern sie gucken erstmal nach, wie präsentiert sich die Marke auf Instagram. Mhm.
Klar. Und das sind dann so mehr die Themen, die du auch vorantreibst im Unternehmen.
Also das natürlich, Digitalisierung, Strukturen, also welche Aufgaben. Also auf der einen Seite, du hast ja immer die Komplexität, dass im Unternehmen unserer Größenordnung, dass viele Aufgaben von auch in unterschiedlichen Bereichen, also da sitzen in Marketing-Meetings, sitzt dann auch ein Head of Sales-Person drin und die Marketing-Leute haben Aufgaben im Webshop. Und man unterstützt sich auch. Also wir haben gerade jemand, die ist halb internationaler Vertrieb und halb im Marketing, weil tatsächlich Marketing eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt im internationalen Vertrieb. Und gleichzeitig musst du ganz klare Verantwortungsbereiche schaffen und ganz klare Ziele dafür. Und das ist natürlich etwas, womit ich sehr beschäftigt bin und was wichtig ist, damit das klar geklärt ist. Digitalisierung spielt eine riesengroße Rolle, die wir umsetzen, wie wir die Daten nutzen, was wir damit machen. Ja, wie wir es auswerten, spielt eine große Rolle. Dann Vertrieb. Also tatsächlich, ich rede jetzt viel darüber, USA ist gerade so ein Riesenthema bei uns, wie wir das angehen, was wir machen wollen. Da sind wir gerade sehr mit beschäftigt.
Hm. Aus deiner Erfahrung heraus, würdest du sagen, es ist herausfordernder, so ein Family-Business zu führen oder wäre es leichter, also wenn es nicht Familie wäre?
Puh, also kann ich natürlich ganz schwer sagen, weil ich noch nie in einer ähnlichen Position, also als ich bei Goldman war, da war ich Bottom of the food chain. Ich war der Analyst und ich habe alles auf mich geschüttet bekommen, Aufgaben. Ich war nicht der Entscheider. Ich glaube, es gibt ganz große Unterschiede. Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, es ist leichter, weil wir einen ganz langfristigen View nehmen können. Also es geht nicht darum, welche Performance nächste Woche oder nächstes Jahr oder nächsten Monat passiert, sondern wirklich langfristig. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist viel, viel schwieriger, weil es natürlich unendlich emotional ist und Privates und Geschäftliches sehr leicht vermischt werden. Der Zeitaufwand und die Kraft, die gebraucht wird, um diese ganzen emotionalen Themen zu lösen, ist gigantisch. Also wir reden nicht von 5, sondern wir reden von 20% oder 30, so nur um diese Thematik richtig unter Kontrolle zu bekommen und zu lösen. Also auf der anderen Seite, also ich glaube, mir gehört ein Großteil des Unternehmens, ich bin Geschäftsführer, so leicht kann mich Iris nicht feuern. Also
ist ja auch immer ganz gut zu wissen.
Also, ich,
ne?
Muss mir jetzt nicht so Angst machen. Aber auf der anderen Seite denkst du natürlich über das Ganzheitliche, auch in so Zeiten, die wir jetzt gerade alle erleben. Wir haben ja in der Mode, in der Textilwelt, wir haben jetzt gerade nicht AI oder Cloud Computing erfunden, sondern gehen durch eine Phase, in der wir, der ganze Markt sich ein bisschen bereinigt. Und du trägst natürlich die komplette Verantwortung. Also gibt für und wieder, also ich könnte es mir heute nicht mehr anders vorstellen. Ja, also manchmal denke ich, ach, wie schön wäre das, wenn ich jetzt nur rein meinen Job machen müsste. Auf der anderen Seite denke ich auch noch wieder, aber wie genial, wenn ich eine Frau auf der Straße sehe mit unserem Pullover oder mir ein Freund erzählt, der war auf einer Reise und wie gerne er den getragen hatte. Und dann erlebst du das, also both.
Sehr gut, sehr gut. Sag, und du hast eben schon von der Emotionalität deiner Mutter gesprochen. Ich meine, bei euch im Unternehmen arbeiten ja sehr, sehr viele Frauen. Wie viele eigentlich? Oder wie viele sind Männer, wie viele Frauen?
Wir haben 5 Männer. Und okay. Also wir haben 64 Mitarbeiter, also 59 Frauen.
Okay. Macht das Agieren im Unternehmen viel emotionaler überhaupt? Oder was ist, ja, wie erlebst du das?
Ach, das kann ich gar nicht sagen. Also, ob das emotionaler macht? Nee. Ich glaube, es ist so selbstverständlich für uns. Wir machen ja auch ein Produkt für Frauen. Also wir haben auch eine Männerkollektion, aber wir machen 83% unseres Umsatzes mit Frauenklamotten. Das heißt, die Kompetenz aus dem Design, aus dem Marketing ist schon sehr, sehr relevant. Also würde ich mir manchmal ein paar mehr Männer wünschen. Klar, ich finde Ausgeglichenheit immer toll. Also in allen Dingen auf der Welt. Aber du hast in der Mode, es bewerben sich natürlich auch 5-mal mehr Frauen als Männer. Und die Wahrheit ist natürlich auch, dass, also wenn du einen 9-to-5-Job suchst, in dem du dein Geld verdienen kannst, dann wirst du in der Mode immer verlieren, weil es zu viele Leute aus Leidenschaft machen, weil sie begeistert sind für die Klamotte, für den Markt, für die Kommunikation, für die Bilder, das Marketing. Und Leute, die mit Leidenschaft ihren Job machen, werden immer besser sein als Leute, die ohne diese Leidenschaft da reingehen. Stimmt. Und das sind einfach in der Mode mehr Frauen. So ist es.
Also Frauen haben mehr Leidenschaft bei der Arbeit oder der zumindest Mode. Bei der Arbeit mehr
Auf
Mode.
Auf jeden Fall. Mhm. Also gibt es auch Männer, die es haben, 1000%ig, Gottes Willen. Aber kriegst für jeden Job, selbst so im Vertrieb, kriegst du 3-mal mehr Frauen.
Okay. Und einfach, weil sich mehr Frauen bei euch bewerben.
Und ehrlich gesagt, weißt du, am Ende stellst du ja immer die kompetenteste Person ein und irgendwie sind das immer Frauen.
Das ist ja schon mal ein gutes Statement. Sehr gut, sehr gut. Würdest du sagen, du bist ein Frauenversteher, Valentin?
Ach Gott, keine Ahnung. Meine Frau würde sagen, nein. Ich würde.
Obwohl du ja im Training bist, ich meine.
Im Training. Vielleicht versuche ich dann doch Firma und Privates manchmal zu trennen. Ich kenne es ja nicht anders. Ich mache das seit 20 Jahren. Ehrlich gesagt, irgendwann denkst du auch überhaupt nicht mehr darüber nach, ob da jetzt vor dir ein Mann oder eine Frau sitzt. Es spielt einfach keine Rolle. Und wenn es um eine Kampagne geht für Frauen, dann frage ich lieber die Mädels hier, wenn ich das so sage, Frauen, wie das ankommt und wie sie da auf die Message reagieren und wie sie gewisse Themen. Und wenn wir, weißt du, viele der Leute ziehen ja die Klamotten ja auch an. Also im Marketing, im Webshop, im Sales-Bereich. Und das sind natürlich dann hauptsächlich Frauenklamotten. Und deshalb ist so, aber mir fällt es ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr auf.
Du hast ja eure Männerlinie schon angesprochen. Du hast gesagt, die macht erst 13% vom Umsatz, glaube ich, auch.
17.
Entschuldige, 17. Warum hast du die damals eingeführt, damit du endlich auch mal Iris von Arnim Kaschmir tragen kannst, vor allen Dingen? Oder vor allen Dingen, weil das für dich ein Wachstumsfeld war, wo du großes Potenzial gesehen hast?
Also es ging natürlich nur um mich. Und ich wollte natürlich endlich meine eigenen Pullover haben. So, dass ich nicht mehr... Ich dachte und... Das hat sich noch nicht hundertprozentig bewahrheit. Ich hatte mehr Potenzial gesehen. Vielleicht habe ich auch ein paar Fehler auf dem Weg dahin gemacht. Also was das Spannende am Männermarkt ist, er ist noch nicht so überfüllt. Es gibt einfach viel, viel, viel mehr Frauenmarken da draußen. Und ich glaube, und das ist auch Teil des Erfolges, aber nachher kommt auch Teil des noch fehlenden weiteren Erfolges, Männer interessieren sich sehr für Qualität. Und dann ist die Qualität und die Technik, wie ein Pullover gebaut ist, was es ist, wichtiger als die Marke allein. Das heißt, du kannst mehr über Produkt überzeugen in diesem Markt als allein über Marke. Weshalb wir zum Beispiel international funktionieren Männer besser im Vergleich zu Deutschland als die Frauen. Leider allerdings ist der Markt für Luxus-Pullover bei den Männern sehr klein. Also es gibt einfach sehr viel weniger Männer, die bereit sind, 1.000, 1.500 Euro für einen Pullover auszugeben. Und das muss ich auch akzeptieren. Bei den Frauen haben wir ja sehr bewusst den mittleren, ich nenne den manchmal so Premium-Markt, eigentlich verlassen und gesagt, da gibt es so viele Player, die können das machen und können das auch gut machen. Das ist nicht ein Markt, in dem wir mitspielen. Wir sind wirklich absolut Luxury. So, in dem Männerbereich, das ist jetzt so ein Markt, der ist, nenne ich mal, so 300 bis 500 Euro für einen Kaschmir-Pullover. Den haben wir einfach verlassen, den haben wir früher gemacht. 12er einfädig, so ein Bereich, das ist einfach ein hochkompetitiver Markt. Der ist auch, es ist immer die gleiche Form. Es ist immer der gerade geschnittene Rundhals. Bei den Männern, der Mann ist preissensitiver. Er ist nicht so, der Kauf ist nicht so leidenschaftlich, weil er sich in etwas verliebt. Gibt ein paar, aber sehr wenige. Das heißt, du musst in der Preisstruktur da bewusster sein. Das haben wir auch ehrlich gesagt gerade verändert. Also wir haben gerade gesagt, dass wir immer von unserem Anspruch, immer nur 100% Kaschmir zu machen, auch mal runter müssen und auch mal ein 70-30 Garn, also 70 Baumwolle, 30 Kaschmir machen müssen, um andere Preislagen bei den Männern. Das würde ich bei den Frauen nicht machen, weil ich sage, wenn du ihres von anderem hast, dann ist das pure luxury, top of luxury. Bei den Männern muss ich da ein bisschen anders denken.
Ist es vielleicht auch ein Problem, dass die Linie nach einer Frau benannt ist? Ich meine, oder war es jemals vielleicht die Idee, auch die Valentin von Arnim zu nennen, die Männerlinie?
Es ist eine endlose Diskussion seit Ewigkeiten. Okay. Wir haben lange darüber nachgedacht. Ich hatte das Erlebnis, ich kam aus Shanghai zurück und Anyona gehört ja zu Zegna. Und in Shanghai haben sie zu mir immer im Laden gesagt, wenn ich so beim Anyona-Laden sah, oh, und das stand sogar im Label drin, the ladies brand of Zegna. Weil Zegna war so bekannt in China und so stark, aber Anyona noch nicht, dass sie das ins Label reinschreiben mussten. Und dann dachte ich immer, jetzt bist du und liest dann Valentin von Arnim Pulli oder nur ein von Arnim Pulli. Und dann sagt der Verkäufer, das ist übrigens die Männermarke von Iris von Arnim. Also die ganze Legitimität, die ganze Heritage, die ganze Kompetenz, Technik der Produktion der Leute kommt über Iris von Arnim. Und dann dachte ich gleich, dann kann man es auch Iris von Arnim nennen. So war mein Gedankengang dahinter, das zu entwickeln. Mhm. Es gibt immer noch Männer, die zu mir sagen, es ist ihnen nicht männlich genug. So, also sie würden lieber einen von Arnim da drin stehen haben oder einen Valentin von Arnim. Ich bleibe noch dabei, die Kompetenz ist Iris von Arnim. Das ist who we are, das ist die Geschichte. Deshalb, das ist, was du kaufst. Und du kaufst ja ein Produkt. Und das ist, woher wir kommen und was wir erzählen. Und dieser Forever Sweater, den schaffen wir eben auch bei Männern. Und da kommen wir her, warum zwei Marken schaffen. It's one brand, it's one story.
Und ich nehme an, du trägst selbst nur Iris von Arnim Kaschmir.
100%. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendein... Also ist es ja, du kennst ja auch, kauft man manchmal Musterteile auf der Welt? Ja klar, wir sind alle auf der Welt unterwegs und sammeln Inspirationen. Ich glaube, würde mich jetzt interessieren, ob es einen Designer draußen gibt, der nicht draußen auf der Welt guckt, was passiert. Aber ehrlich gesagt landen die nicht bei mir im Schrank. Nee, keine.
Nur, wie viel hast du denn im Schrank, wie viel Iris von Arnim Kaschmir?
Viel zu viele. Ich gehe morgen wandern. Ich fahre mit meiner Tochter in die Südschweiz nach Graubünden. Sie und ich, dann gehen wir wandern, der Kraxe, da musste ich mal wieder irgendwie anpacken. Und wenn du wandern gehst, kannst du ja nicht so viel einpacken. Und dann gucke ich mir meinen Schrank und dachte, oh Gott, was für ein Chaos. Also 100? Bestimmt.
Okay, dann muss man wieder aussortieren.
Ich muss es mal machen. Ist ganz dringend notwendig.
Wenn du gerade deine Tochter angesprochen hast, die ist ja noch relativ klein, aber könntest du dir denn vorstellen, dass sie auch mal ins Unternehmen eintritt?
Ach total, das ist doch der absolute Lebenstraum.
Träumt sie auch schon davon?
Ihr wird das jeden Tag gesagt. Also es ist natürlich ein lustiger Gedanke. Iris hat mich das nie gefragt und mich nie unter Druck gesetzt. Sie hat mich ja wirklich gehen lassen. Und gerne, ich war auch schon im Internat in Amerika. So ein Vater oder solche Eltern müssen natürlich auch sein. Also jegliche andere Art von Erziehung heutzutage wäre irgendwie strange. Obwohl, übrigens, wenn du fragst, Iris und ich diskutieren gerne manchmal über Erziehung. Also
diskutiert ihr heftig? Seid ihr sehr unterschiedlicher Auffassung?
Leider ja. Weißt du, Iris kommt aus einer Zeit, das wirst du vielleicht von deinen Eltern auch noch kennen, mit also Indianer kennt ja keinen Schmerz und steh auf und hab dich nicht so. Und die Muttergeneration heute ist eine andere. Was das alles angeht. Ich bin trotzdem okay. Also es geht auch der alte Weg, der etwas härtere, war noch in Ordnung.
Den haben wir alle mitgenommen.
Den haben wir alle mitgenommen, oder? Wir sind trotzdem ohne größere, ich hoffe mal, soziale Schäden.
Ja, läuft bei uns, würde ich sagen. Läuft.
Total. Wo waren wir gerade? Beim Thema Daisy.
Ob deine Tochter das...
Wäre ein Traum. Ich meine, ich wäre schon mal verdammt stolz, wenn es das Unternehmen in 20 Jahren noch gibt, es dem gut geht. Also wie wir beide wissen, du bist ja auch lange dabei, wie viele Unternehmen stark waren Ende der 90er Jahre und weltweit, die es heute alle nicht mehr gibt. Also schon krass. So, und unsere Welt ist eben eine schnelllebige Welt. Also wenn ich in 20, 25 Jahren mit meiner Tochter überreden kann, ob sie einsteigen will, dann haben wir schon einiges richtig gemacht. Das wäre schon ein ganz, ganz großes Ziel. Dazu nur, das ist eben auch mal das Thema, dafür müssen wir wachsen. Du kannst eben in der Mode, kannst du nicht stagnieren, weil dann bist du irgendwann nicht mehr begehrlich, sondern du musst deine Märkte, deine Kundenwelt erweitern. Du musst ja, die Leute müssen Lust auf dich haben. So, das heißt nicht, dass du jedes Jahr 20% wachsen müsstest. Das geht gar nicht. Und es wird auch schlechte Jahre geben. Und dann geht's auch mal wieder runter. Das ist auch normal. Aber du musst dich natürlich weiterentwickeln. Und also wenn es uns dann in 20 Jahren noch gibt, einen Familienbesitz und ich mit meiner Tochter bringen kann, dann wäre ich schon ganz schön stolz.
Ja. Sehr gut, das ist ja schon mal ein super Ansporn. Vielleicht noch eine Frage dazu. Was ist so der größte Painpoint oder die größte Herausforderung, an der du im Moment arbeitest? Du hast Amerika-Vertrieb angesprochen, also Internationalisierung, Digitalisierung. Was ist so das Projekt für die nächste Zeit, um diesen Schritt auch zu schaffen? In 20 Jahren noch da zu sein und alles an Daisy weiterzugeben?
Also Bekanntheit. Also wir investieren tatsächlich das meiste Geld ins Produkt. Wir sind ein absolutes produktorientiertes Unternehmen. Das ist auch der wichtigste Bereich. Das, glaube ich, ist auch der Schlüssel zum weiteren Leben. Das heißt, da wird sich, oder Erfolg, da wird sich das nicht weiter verändern. Aber wir müssen natürlich an der Bekanntheit arbeiten. Wir sind keine super laute Marke, wollen wir auch nicht werden. Wie schaffen wir Begehrlichkeit in der neuen Generation, die sich langsam sozusagen irgendwann dieses Quiet Luxury, das Besondere, den Forever Sweater leisten wollen? Das ist eine Herausforderung, weil es ist einfach wahnsinnig teuer geworden heutzutage. Und wie bist du kreativ? Wie kannst du kreativ sein, ohne jetzt verrückt zu sein? Wie kannst du schön diese DNA rüberbringen? Das sind klassische Herausforderungen. Also Mitarbeiter, gute Leute zu halten, spielt eine große Rolle. Es wandeln sich auch, also die Bedürfnisse der Mitarbeiter, es wandeln sich Bedürfnisse des Marktes. Ich glaube, es sind die ganz klassischen Herausforderungen, die alle haben. Wo investierst du und hältst gleichzeitig die Sicherheiten zurück? Also wir sind eben auch keiner auf die Kante genäht. Also wir können eben langfristig uns überlegen, deshalb spielt USA gerade so eine große Rolle, weil ich glaube sehr an den Geschmack der Amerikaner. Ich glaube, wir passen da rein. Ich glaube, sie mögen Qualität, sie haben eine Affinität für die Deutschen. Also es wird nie leicht für uns werden in Italien und Frankreich. Also die Italiener.
Ja, da gibt es jede Menge Brands, Kaschmir-Brands.
Es gibt jede Menge und sie lieben ja. Und die Franzosen halten die Deutschen nicht für kreativ oder für modisch. So, du hast da immer einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Du kannst dann über Preis kommen, aber im Luxusbereich, das werden wir nie beim Preis kommen, ist es eben eine Herausforderung. Und da sehe ich in Amerika viel, viel größere Chancen. Man geht dann den Markt an eher regional. Also du entscheidest dich dann eben für Kalifornien, Ostküste, Texas, wo ist das Geld, wo ist der Geschmack, die richtigen Kunden dort, und dann baust du dort Kampagnen auf. Und das richtig zu machen, das sind die klassischen Herausforderungen gerade.
Okay, super. Da habt ihr ja noch jede Menge zu tun. Also, lieber Valentin, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat super Spaß gemacht, diesen Blick hinter die Kulissen von Iris von Arnim. Wir hoffen mal, dass es irgendwann den Forever Sweater vielleicht bei Daisy von Arnim gibt. Something like this. Das wäre super.
Absolut.
Ja, danke dir sehr.
Danke dir, liebe Silke. Großen Spaß gemacht.
Das war der TV-Podcast diese Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast@textilwirtschaft.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Silke Emig.